Deutschlandfunk. Der Tag.
Kommt auch nicht alle Tage vor, dass ich den Podcast hier mal mit guten Nachrichten starten kann. Corona is over. Also zumindest die akute Phase, sagt die EU-Kommission. Wir checken das mal gegen mit einem Experten. Die Wende in der Zeitenwende, die war hier in dieser Woche schon ausführlich Thema. Deutschland liefert nun doch schwere Waffen an die Ukraine und diskutiert darüber, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro zusätzlich auszurüsten. Wo wären die denn jetzt am besten aufgehoben? Und dann treibt mich noch eine Frage um, die auch einige HörerInnen dazu veranlasst hat, uns zu schreiben. Wie rückständig ist es bitte eigentlich, dass in der Ukraine Männer an die Front müssen und nur Frauen, Kinder, Ältere fliehen dürfen? Der Tag am 28. April 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Wir treten jetzt ein in eine neue Phase der Pandemie, sagt nicht irgendwer, sondern sagt die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Ob wir darauf gut vorbereitet sind hier in Deutschland, das ist eine Frage, über die sich am Abend die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beugen wollen. Wir können jetzt schon drüber sprechen mit Emanuel Wieler. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Lothar Wieler übrigens vom Robert-Koch-Institut, schreibt man auch ganz anders. Er forscht am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, hat von Beginn der Pandemie an einen Blog geführt, in dem er aktuelle Studienergebnisse erklärt und eingeordnet hat. Gute Corona-Kommunikation also, so wichtig. Hallo, Herr Wieler.
Guten Tag.
Sind wir denn jetzt wirklich so weit, aus dem Notfallmodus in Sachen Pandemie rauszugehen?
Ja, ich glaube, Notfallmodus, den haben wir schon länger hinter uns gelassen. Was jetzt der Unterschied ist zu vor 2 Jahren, ist, dass eigentlich der allergrößte Teil der Bevölkerung jetzt irgendeine Form von Immunität gegen das Virus hat. Die meisten sind geimpft, viele sind auch genesen. Und das macht es natürlich für das Virus viel schwerer, diesen großen Schaden anzurichten, wie das zu Beginn der Pandemie war.
Die Gesundheitsministerin in Deutschland beraten ein weiteres Mal über Quarantäne und Isolationsregeln. Da mischt sich ja auch immer viel Politik rein in diese Entscheidungen. Was wäre denn aus Ihrer fachlichen Sicht richtig?
Ich glaube, wir sollten einfach vielleicht auch einen leicht anderen Umgang mit Infektionskrankheiten auch kriegen. Es sollte eigentlich ganz normal sein, dass wenn man irgendwie hustet und schnieft, dass man dann auch zu Hause bleibt. Und eigentlich nichts anderes als das ist ja diese Quarantäne. Also wenn man krank ist, dann bleibt man zu Hause. Und ich glaube, wir haben das zu oft gesehen, das ist eigentlich normal geworden, auch in Büros oder so, dass man sich krank zur Arbeit schleppt. Und das sollte nicht mehr der Fall sein. Und auch eben, wenn es sowas wie Homeoffice gibt, dann soll das auch genutzt werden, weil es ist ja klar, so ein Großraumbüro ist natürlich immer auch ein Übertragungsort für Infektionskrankheiten.
Jetzt sollen die Regeln ja, die man da beschließen will, Achtung, einheitlich sein in allen Bundesländern. Das war ja bisher immer so einer der Knackpunkte. Für die Kommunikation wäre das ja sicherlich gut, wenn es überall gleiche Regeln gäbe. Das ist klar, das ist einfacher. Aber ist das auch epidemiologisch sinnvoll, das so zu machen?
Ja, also hier dominiert wirklich, dass man quasi vom Menschen her denken muss und nicht vom Virus. Wir wollen ja, dass die Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, damit das Virus sich möglichst wenig ausbreiten will. Und es hat sich in den letzten 2 Jahren gezeigt, wenn eben sowas wie Regeln, wenn die einheitlich sind, wenn sie einfach verständlich sind, das zeigen alle Erkenntnisse der Gesundheitskommunikation, dann ist es viel einfacher für die Menschen, sich auch daran zu halten und dann ist auch die Glaubwürdigkeit besser. Also es geht gar nicht unbedingt darum, was müssen wir genau machen, was ist perfekt, um das Virus einzudämmen, sondern was funktioniert am besten mit dem Menschen.
Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das ist ein ganz wichtiges Stichwort in der politischen Corona-Kommunikation. Und gerade wenn der Bundesgesundheitsminister von Lockerung ausspricht, da werden ja viele hellhörig, auch vielleicht nach seinen jüngsten Warnungen vor einem eventuell bald ganz neuen Killer-Virus. Also Killer-Virus jetzt eben das Zitat, wenn die das noch im Ohr haben. Ist das in Ihren Augen Alarmismus gewesen oder ist das sinnvoll, da auch immer die Gefahr noch mitschwingen zu lassen?
Wir sind zwar aus dem Notfallmodus dieser Pandemie heraus, aber das bedeutet nicht, dass das Virus ganz verschwunden ist und es bedeutet auch nicht, dass das Virus so harmlos geworden ist, wie es tatsächlich einige Erkältungsviren auch sind. Also SARS-CoV-2 ist weiterhin gefährlich und man muss da auch weiterhin aufpassen, erhöhte Aufmerksamkeit haben. Das bedeutet aber vor allem, dass wir einige Dinge vorbereiten müssen jetzt für die nächsten Winter, für die nächsten Zeit, dass wir vor allem eben diese Menschen, die besonders gefährdet sind, durch dieses Virus auch schützen können.
Ja, bald ist der entspannte, schöne Sommer dann wieder vorbei. Sind wir denn gut vorbereitet auf den Herbst? Also auch vielleicht in Sachen Impfstoff, auch ohne Impfpflicht?
Also wir haben ja eben bei den Erwachsenen ja 85% ungefähr geimpft. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Zahl. Und dann sind dazu noch einige weiter immun eben durch eine Genesung. Also insofern sind wir gut vorbereitet dadurch, aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Also ich glaube, zum Beispiel in Sachen Lufthygiene bei Schulen, also dass man sich besser überlegt, wie kann man irgendwie die Luft besser reinhalten, mit welchen Mitteln auch immer. Natürlich auch Medikamente zur Verfügung stellen, auch da die Organisation der Medikamente, insbesondere für Menschen, die gefährdet sind, also auch chronisch Kranke, nicht nur alte Menschen, auch chronisch Kranke. Und natürlich ist auch die Frage, welche Impfstoffe werden wir dann im Herbst haben und wie kriegen wir die Impfstoffe, diese Impfstoff-Updates, die wir dann hoffentlich haben, zu den Menschen hin, die es wirklich brauchen.
Glauben Sie denn, das ist schon gut genug organisiert?
Also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist da bei den Medikamenten, weil eben man hat immer, wenn man denkt, vulnerable Menschen oder Risikogruppen, dann denkt man irgendwie so an Alters- und Pflegeheime, aber es geht ja gar nicht um die. Es geht zum Beispiel auch um Leute, die eine Immunsuppression haben, also Menschen, die Multiple Sklerose haben, die müssen ja starke Medikamente nehmen, um das Immunsystem in Schach zu halten. Es geht auch um diejenigen, also das sind vielleicht einige hunderttausend bis einige Millionen Menschen in Deutschland und es muss sichergestellt sein, dass diese Menschen, falls eine SARS-CoV-2-Erkrankung vorliegt oder auch vielleicht nur im selben Haushalt, dass sie sofort Zugang zu einem antiviralen Medikament kriegen. Und das ist ein ziemlich großes Stück Arbeit, das noch getan werden muss bis im Herbst.
Die fühlen sich ja auch, wie Sie jetzt sagen, zu Recht nicht immer gut mitbedacht in dieser Pandemiebekämpfung. Jetzt haben wir die Situation, die Corona-Regeln sind gelockert, die Inzidenzen sinken auch und doch haben wir ja einige, und das sind eben nicht nur Menschen, die so einer vulnerablen Gruppe angehören, auch einige sehr junge Menschen, die noch immer sozusagen im selbstverordneten Lockdown leben. Was ist das für ein Phänomen? Warum trauen die sich nicht raus?
Es ist tatsächlich so, dass wir noch nicht alles wissen über dieses Virus, das ist ja klar. Also eine große Frage, die noch nicht beantwortet ist, wie sich insbesondere auch wiederholte Ansteckungen mit SARS-CoV-2 auch bei ansonsten gesunden Menschen auswirken. Wir kennen ja eben dieses Phänomen von Long-Covid, also dass es lange dauernde Schäden, also Symptome gibt, Müdigkeit, Konzentrationsschwächen und so weiter nach einer Ansteckung mit SARS-CoV-2, und wir können eigentlich nicht ausschließen, dass das auch bei Menschen geschieht, die schon geimpft sind oder schon mal genesen sind, also dass sie solche Long-Covid-Symptome mitkriegen. Und solange wir das noch nicht wissen, ist es durchaus auch rational, sich zu sagen, ja, ich will eine Ansteckung mit allen Mitteln irgendwie vermeiden, auch wenn das bedeutet, dass ich mich nur sehr wenig unter Menschen bewegen kann, dass ich nicht in Restaurants gehen kann und so weiter. Und das ist natürlich auch etwas, ein Teil, wo, glaube ich, die Forschung noch liefern muss jetzt in den nächsten Monaten, aber wo wir auch einen Umgang damit finden müssen, wie wir mit dieser Unsicherheit, weil wir eben nicht ganz genau wissen, was so eine wiederholte SARS-CoV-2-Ansteckung mit sich bringt, auch bei gesunden, geimpften Menschen, dass wir da einen Umgang damit finden können, damit da quasi die Menschheit insgesamt sicher leben kann.
Jetzt habe ich kurz vor unserem Gespräch hier auf Twitter noch eine Nachricht vernommen, die sicherlich auch viele interessieren wird. Und zwar hat Christian Drosten hingeschmissen heute, also Deutschlands oberster Virologe. Der hat mitgeteilt, dass er die Auswertung des Infektionsschutzgesetzes für die Bundesregierung eben nicht weiter begleiten wird. Das hat der Bundesgesundheitsminister vertwittert und auch bedauert. Wie erklären Sie sich das denn?
Also Christian Drosten ist ja Direktor eines Forschungsinstituts mit über 100 Mitarbeitenden. Und das ist natürlich eigentlich sonst schon in ganz normalen Zeiten mehr als 100% Arbeit, weil da müssen irgendwie Gelder organisiert werden, da müssen neue Leute eingestellt werden, da müssen natürlich auch Forschungsprojekte 1:1 begleitet werden. Und bei Christian Drosten kam natürlich in den letzten 2 Jahren noch enorm viele Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und so weiter dazu. Und darunter hat natürlich auch seine eigentliche Arbeit etwas gelitten. Und ich finde es nachvollziehbar, dass er jetzt sagt, ja gut, ich muss jetzt unbedingt wieder zu meinem Kerngeschäft zurückgehen. Ich habe das zu sehr vernachlässigt und dann ist halt keine Zeit mehr für sowas.
Also auch durchaus in dem Kontext, dass sich die Lage jetzt spürbar entspannt.
Ja, natürlich auch in dem Kontext, aber auch, oder da geht es um die Beurteilung von Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes. Da kann man auch die Frage stellen, oder welche Kompetenzen braucht es da überhaupt? Weil das sind dann vielleicht auch eher so juristische oder politologische oder vor allem auch sozialwissenschaftliche Kenntnisse gefragt und nicht unbedingt die Virologie an sich.
Vielen Dank, Herr Wieler, für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschland liefert jetzt also doch schwere Waffen an die Ukraine. Das wurde heute mit großer Mehrheit dann auch im Bundestag beschlossen. Der eine Streitpunkt ist damit vom Tisch. Da geht es nahtlos auch schon über in den nächsten Konflikt zwischen Regierungsampel und Opposition. 100 Milliarden Euro Sondervermögen, um die Bundeswehr besser auszustatten. In diesem Punkt ist man sich noch nicht einig. In den Worten der Union ist man da sogar noch weit, sehr weit voneinander entfernt. Eine der wichtigsten Forderungen ist, das Geld darf nur für die Ausrüstung der Bundeswehr verwendet werden. Dass das auch dringend nötig wäre, zumindest da herrscht aber Konsens. Spätestens seit Kriegsbeginn wird darüber auch verstärkt diskutiert. Markus Pindor, unser Mann in Berlin für alle Fragen rund um die Bundeswehr unter anderem. Schön, dich wieder im Podcast zu haben.
Schönen guten Tag.
So, der eine Punkt ist jetzt abgehakt. Es gibt schwere Waffen tatsächlich an die Ukraine aus Deutschland. Welche Waffen liefert denn Deutschland da jetzt genau? Und was kostet das, ja, die dann auch zu ersetzen, damit Deutschland auch wieder verteidigungsfähig ist sozusagen?
Also genau steht das nicht fest. Das ist nach oben hin offen sozusagen. Man hat ja jetzt erstmal mit Tschechien einen sogenannten weiteren Ringtausch vereinbart. Das heißt, da werden T-72 ehemalige sowjetische Panzer geliefert an die Ukraine und dafür rücken dann zunächst einmal Schützenpanzer der deutschen Reserve nach, des Typs Marder. Das ist aber nach oben hin offen, denn zu so einem Deal, in Anführungsstrichen, sage ich mal, gehört eine Menge mehr als nur die Lieferung der jeweiligen Fahrzeuge oder des jeweiligen Geräts. Da gehören auch Lieferketten hinzu, Instandhaltung, Training vor allen Dingen. Das macht die Bundesregierung ja auch. Zum Beispiel bei den Panzerhaubitzen 2000, die die Niederländer liefern, wo wir aber dann die ukrainischen Soldaten ausbilden. Also da ist eine Menge denkbar und auch weiterhin denkbar. Da ist auch schon einiges geschehen. Ganz zu Anfang standen ja die alten Haubitzen, die man aus noch NVA, also DDR-Beständen, dann geliefert hat an die Ukraine. Aber das ist noch nicht absehbar. Es ist aber ganz klar, und das steht am Anfang, der erklärte politische Wille des Deutschen Bundestages, schwere Waffen und Material an die Ukraine zu liefern.
Zusätzlich wird diskutiert über 100 Milliarden Sondervermögen. Dazu ist eine Grundgesetzänderung nötig. Das ist also noch lange nicht durch. Aber 100 Milliarden, wenn es dazu käme, damit sollte ja was anzufangen sein. Was bräuchte denn die Bundeswehr sonst noch so am dringendsten? Was könnten die damit machen?
Also ich fange bei den ganz, ganz normalen Sachen an. Persönliche Ausrüstung, Schutzwesten, Kleidung, neue Rucksäcke, all sowas muss angeschafft werden. Und das hat man in einem Vorgriff auf dieses Paket jetzt schon mal in die Wege geleitet für 2,5 Milliarden Euro, damit jeder Soldat auch tatsächlich, jede Soldatin tatsächlich richtig ausgerüstet ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch psychologisch für die Soldatinnen und Soldaten. Das muss jetzt passieren und da hat man oft so schrittchenweise, häppchenweise in den vergangenen Jahren dann Ausrüstung geliefert an manche Kompanien und dann ging das so langsam weiter, dass sich tatsächlich dann viele Soldatinnen und Soldaten selber das Material, was sie denken, dass sie brauchen, auch gekauft haben. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Ich habe vor 3 Jahren mit dem damaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels darüber gesprochen und er hat gesagt, das ist wirklich ein unwürdiger Zustand und es sagte er damals auch, es fehlt an allen Ecken und Enden, nicht nur bei der persönlichen Ausrüstung. Man kann weitermachen mit Großgerät, also Stichwort Tornado. Tornado, ein 40 Jahre altes Flugzeug, das keiner unserer Verbündeten mehr fliegt. Der Tornado ist also ein Auslaufmodell. Wir brauchen aber für die nukleare Teilhabe ein Flugzeug, das zertifiziert ist zum Transport von Atombomben. Das wird die F-35 sein. Da ist schon angekündigt worden, die werden wir kaufen. Transporthubschrauber. Man hat da überlegt, welchen man nimmt. Jetzt wird es der Chinook sein, der amerikanische, der Boeing hergestellte Transporthubschrauber. Und dann kommen so Sachen, die einfach im normalen Betrieb nicht funktionieren. Also der Puma, da liegt die Einsatzbereitschaft bei 150 Fahrzeugen. Puma, ein ein Schützenpanzer bei 150 Fahrzeugen von 350, die man hat. Und dann gibt es so Sachen, die noch ganz weit in die Zukunft gedacht werden. Denn irgendwann hatte man ja vor, mit den Franzosen zusammen ein gemeinsames Jagdflugzeug zu entwickeln und auch einen gemeinsamen Panzer. Die Franzosen wollten sich eher um die Flugzeugseite kümmern, die Deutschen mehr um den gemeinsamen Panzer. Das hatte man avisiert für 2040. Das muss also auch beschleunigt werden und das muss vorangetrieben werden. Und gerade diese Rüstungskooperationen sind ja wichtig, weil sie auch mehr Effizienz herstellen. Wir können nicht einfach als jedes Land einzeln dann irgendwelche Systeme selber entwickeln. Das muss auch ein Ende haben, besonders in Deutschland. Und dann gibt es so Sachen, die muss man einfach noch in die Zukunft weiterdenken. Die Digitalisierung ist nicht gut fortgeschritten bei der Bundeswehr. Abwehr von digitalen Angriffen auch nicht. Und es gibt Dinge, die wir tatsächlich auch noch brauchen. Bewaffnete Drohnen oder sogenannte Loitering Munitions, also was man Kamikaze-Drohnen nennt, die sich dann tatsächlich als Munition gegen gepanzerte Fahrzeuge einsetzen lassen. Haben wir gesehen in der Ukraine, wie wichtig das ist. Haben wir aber selber nicht, brauchen wir.
Mhm. Uiuiui, Markus, ich habe mitgeschrieben, das ist viel, das klingt teuer. Und gleichzeitig bei vielem von dem, was du so aufgezählt hast, da braucht es natürlich auch immer Menschen, die das bedienen. Rund 200.000 Soldatinnen und Soldaten gibt es ja aktuell bei der Bundeswehr. Und da sagt jetzt der Reservistenverband, das reicht gar nicht, wir müssen auf jeden Fall aufstocken. Ist das denn so und wie viele bräuchten wir denn dann für die Aufgaben, die so anstehen?
Also da müssen sich militärische Planer ranmachen und schauen, wie viel man für die Landesverteidigung braucht. Da kann es sicherlich unterschiedliche Meinungen zu geben. Nur wir haben jetzt 180.000 Soldatinnen und Soldaten, 80.000 zivile Beschäftigte der Bundeswehr. Bei den Soldatinnen und Soldaten zur Landesverteidigung muss man tatsächlich aufstocken, denke ich. Wie weit diese Größenordnung dann sein wird, das ist letztendlich dann auch eine politische Entscheidung. Aber da 50 oder 80.000 Mann und Frauen mehr anzusetzen, ist sicherlich kein Fehler. Ich möchte von der Personalfrage nochmal auf eine andere, nämlich auf die Strukturfrage kommen bei der Bundeswehr. Da ist es auch so, da liegt ein Riesenproblem. Ich habe gerade eben diese ganzen Materialien aufgezählt, die man braucht oder avisiert hat oder schon hat und nicht ausreichend einsatzfähig sind. Es muss sich auch was ändern bei den Strukturen. Und da fangen wir zunächst mal beim Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz an. Das gilt als dysfunktional. Da herrscht in vielen Teilen der Amtsschimmel. Also da gab es so unselige Vorschriften, wie zum Beispiel beim Puma musste man erst die Heckklappe schließen, damit die Feinstaubbelastung durch die Auspuffgase für die Soldaten nicht zu groß würde. Das ist natürlich militärisch völliger Stuss. Im Zweifelsfall muss man mit offener Heckklappe sofort losfahren können. Also das nur als ein Beispiel für so bürokratische Hindernisse innerhalb des Bein-BW. Und da gibt es auch noch dann die Frage, soll man nicht mehr am Markt kaufen, weniger Eigenentwicklungen machen? Also zum Beispiel, naja, mit Blick auf die F-35, sollen die Deutschen und die Franzosen jetzt ein eigenes Jagdflugzeug entwickeln oder sollen sie lieber ein Kampfflugzeug vielleicht doch bei den Amerikanern kaufen? Oder soll man das mit Engländern, Spaniern, Italienern zusammen machen, also ein größeres Paket schnüren? Und hinzu kommt dann auch noch diesen Verzögerungsfaktor, den es da immer gibt. Also der Puma kam mit fünf Jahren Verzögerung. Das Militärflugzeug A400 hatte 4 Jahre Verzögerung. Also das ist alles wirklich dringend reformbedürftig. Und da muss die Politik sich auch einen Ruck geben. Das heißt aber auch, dass man sich zum Beispiel bei der Bundeswehr mit den Personalräten den jeweiligen anlegen muss. Und da hat natürlich die Politik auch nur begrenzt Appetit drauf.
Ja, man kann es menschlich was verstehen, aber es hilft ja nichts. Markus Pindur, vielen Dank für die Einschätzung.
Gerne.
Man muss sich das mal vorstellen. Da greift Russland die eigene Heimat an, die Ukraine. Aber weil man zufällig ein Mann ist, darf man nicht fliehen, sondern muss bleiben, um das eigene Land zu verteidigen. Für Angst haben Männer in der Ukraine also offenbar das falsche Geschlecht. Weglaufen dürfen nur Frauen, Kinder und ja, alle, die nicht mehr im wehrfähigen Alter sind. Und das im Jahr 2022. Neben all den schlimmen Nachrichten, die uns seit 2 Monaten aus der Ukraine erreichen, den existenziellen und schockierenden, war das eine, die mich nachhaltig noch irritiert hat. Da können wir jetzt mal gemeinsam drüber nachdenken mit Christina Lunz. Sie ist Mitgründerin des Center for Feminist Foreign Policy und berät als Expertin für feministische Außenpolitik regelmäßig das Auswärtige Amt. Hallo Christina.
Hallo.
Das klingt ja so ein bisschen so, als sei Krieg tatsächlich immer noch Männersache. Ist das so?
Ja, das ist so. Das ist historisch so. Also historisch diejenigen, die fast alle Kriege angezettelt hatten, waren, sind Männer. Und diejenigen, die darin kämpfen müssen, waren und sind Männer. Und diejenigen, die am meisten in Kriegen sterben, sind auch weiterhin Männer. Es ist eine sehr männliche Angelegenheit, das ist richtig.
Mhm. Aber als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, da waren Flucht und auch Gleichbehandlung ja Menschenrechte. Inwiefern verteidigt denn jetzt ein Land, das Männer aufgrund ihres Geschlechts an der Flucht hindert und sie sogar zum Dienst an der Waffe zwingt, da eigentlich noch unsere Werte?
Ja, das ist eine Tragödie, ne? Wenn jetzt an Grenzen Familien auseinandergerissen werden, aufgrund von patriarchalen Vorstellungen. Also was in den letzten zwei Monaten in der Debatte auch gegenüber feministischen Organisationen wie meiner und feministischen Individuen, die dazu arbeiten, immer wieder gesagt wurde auch, ist so, ja, aber jetzt, ihr Frauen, jetzt seid ihr ganz glücklich, dass irgendwie die Männer zurückbleiben müssen. Und ich denke mir so, nee, Leute, also dieses patriarchale Verständnis in unserer Gesellschaft, zu dem eben gehört, dass Männer nicht fliehen dürfen, weil wir von Männern erwarten, dass sie stark, gewalttätig, dominant sind. Das sind Ideen und Stereotype, gegen die eben genau feministisch denkende Menschen vorgehen. Mhm. Und in Krisen und Konfliktzeiten eben von Krisen wie einer Gesundheitskrise, einer Klimakrise bis hin zur maximalen Krise wie kriegerischen Auseinandersetzungen, verstärken sich eben wieder diese alten patriarchalen Rollenmuster. Und das sehen wir gerade ganz deutlich.
Und gleichzeitig gibt es ja neben diesen Abschiedsszenen, wo Frauen und Mütter sich von ihren Männern und Söhnen verabschieden, auch die Bilder von Frauen, die freiwillig in den Krieg ziehen und da zum Beispiel Social Media nutzen und zeigen, wie sie Molotow-Cocktails bauen oder Schießen üben. Wie passt das zusammen?
Also feministisches Vorgehen oder feministische Analyse in allen Bereichen unserer Gesellschaft bedeutet ja erstmal, wir sehen alle Menschen in ihrer Gänze und in den individuellen Erfahrungen, die aber natürlich sehr stark von Unterdrückungsformen wie Sexismus und patriarchalen Ideen geprägt sind. Und in dem Verständnis ergibt es natürlich total Sinn, dass auch Frauen eben keine monolithische Gruppe ist, sondern sehr viele unterschiedliche Erfahrungen haben und machen, vor allem in Kriegszeiten eben auch. Und es gibt, genau was du gerade angesprochen hast, diese Beispiele kennen. Es gibt inzwischen immer mehr, aber nicht genügend Geschichten, die wir hören, auch aus der Ukraine. Es gibt einen tollen Podcast von einer guten Bekannten von mir, Women in War, der in der ersten Folge genau darauf aufmerksam gemacht hat, wie eine Frau, Olena, eine Ukrainerin, selbst im 6., 7. Monat schwanger zur Waffe greifen und auch ihre minderjährigen Töchter dazu ausbildet. Und ein holistischer Blick auf die Erfahrungen von Menschen in Kriegsgeschehen erlaubt uns eben, diese ganze Bandbreite zu verstehen. Aber im historischen Kontext, in dem patriarchalen Verständnis von, wie wir auch über Außenpolitik berichten und wie wir auf Kriegszustände gucken, da kennen wir eigentlich fast ausschließlich nur die Geschichten, Erfahrungen und Bedürfnisse von Männern in kriegerischen Auseinandersetzungen, in Krisenkonflikten. Und ein erweiterter Sicherheitsbegriff will eben aber die ganze Bandbreite verstehen. Sicherheitsbedürfnisse und Anliegen von allen Menschen, eben auch von Frauen.
Und das wiederum ist ja das erklärte Ziel zum Beispiel von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, also feministische Außenpolitik. Aber es bräuchte jetzt nicht unbedingt eine weibliche Außenministerin für feministische Außenpolitik, oder? Das könnten auch Männer, wenn sie denn wollen würden.
Absolut, absolut. Und wir haben weltweit inzwischen 7 Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik verkündet hatten. Das hatte 2014 mit Schweden angefangen, dann Kanada, Frankreich, Mexiko, Luxemburg, Spanien, jetzt irgendwie Deutschland hat es im Koalitionsvertrag, arbeitet gerade an einer Strategie, um das auszuformulieren. Und so diese internationale Bewegung von Staaten, die sagen, okay, wir müssen Außenpolitik echt holistischer denken, feministischer, diese Bewegung nimmt zu. Und in einigen der anderen Staaten, die ich genannt habe, da sind Männer die treibenden Kräfte in Regierungen und Außenministerien. um diese Politik eben voranzutreiben. Mhm. Und in Deutschland ist es jetzt so, dass wir nach einer 151-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes endlich mal eine Frau haben. Und nicht nur eine Frau, sondern, ja, wie ich finde, das große Glück, eine sehr feministische und eine sehr gut durchdachte und reflektierte Person zu haben, die wirklich den Blick bei all ihren Entscheidungen auf das menschliche Erleben richtet.
Also hat sie quasi auch den realpolitischen Test bestanden, nach dem, was sie sich da so vorgenommen hatte bei Amtsantritt?
Ich schätze ihre Performance bislang sehr, sehr positiv ein. Ich nehme sie als eine sehr integre Person wahr. Sie ist natürlich jetzt als deutsche Außenministerin konfrontiert auch von dem Krieg in der Ukraine und muss dann entsprechende Entscheidungen treffen als Teil der Bundesregierung. Entscheidungen auch, die in einem idealen Verständnis von feministischen Vorgehen so nicht getroffen werden würden. Und da geht es beispielsweise um Waffenlieferungen. Aber ganz wichtig, in natürlich akuten Notsituationen wie jetzt und auch in Momenten, wo es um akute Notabwehr und Selbstverteidigung geht, muss Menschen natürlich so geholfen werden, wie sie das dann auch verlangen, um die Gewalt, die sie selbst erfahren, dann eben abzumindern. Mhm. Das heißt, in dieser maximal komplexen Situation, in die auch Annalena Baerbock als Außenministerin hineingeschmissen wurde, finde ich ihr Verhalten und ihre Entscheidungen sehr, sehr gut durchdacht. Und weiterhin mittel- und langfristig mit einem deutlichen Blick auf ein neues, besseres Verständnis von Außensicherheitspolitik, obwohl kurzfristig vielleicht Pflaster geklebt und Feuer ausgetreten werden müssen.
Ohne jetzt die Inhalte an dieser Stelle noch weiter zu vertiefen, lass uns mal vielleicht kurz auf der Metaebene bleiben, die ja auch nicht ganz unwichtig ist bei Außenpolitik vor allem. Ich habe da das Gespräch mit Ihrem russischen Amtskollegen so im Kopf, mit Herrn Lavrov, der ja versucht hat, Sie da so ein bisschen zu testen. Stichwort war Wodka trinken als Härtetest. Darauf hat sie ja geantwortet, auch wenn das hier der Test ist, also ich habe übrigens 2 Kinder geboren, das saß ja. Ne? Ist das hat sie da die Oberhand gewonnen in diesem Machtspielchen oder wie wertest du das?
Ja, genau so werte ich das. Ich nehme sie als einen sehr souveränen Menschen, eine sehr souveräne Person wahr, die wirklich versucht, so dieses alte, stereotypische, ja auch toxische irgendwie Verhalten, das, glaube ich, in allen Sphären von Macht und Ansehen stark vorhanden ist und damit eben auch im diplomatischen Bereich, als im Bereich unserer Gesellschaft, der sehr elitär und sehr machtvoll ist und bringt da neue Werte und Wertigkeit hinein für das, was denn wirklich zählt. Also genau wie sie eben sagt, Wodka trinken und einen auf Obermacker machen, das hat noch nie jemand weitergebracht, sondern so, ja, toxisch-maskulines wahrscheinlich auch Verhalten. Das hat uns seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden zu vielen konfliktreichen Zuständen gebracht. Aber was wirklich sinnvoll und produktiv ist, ist das Kümmern um Menschen und das Gebären von Kindern. Wahrscheinlich einer der anstrengendsten menschlichen Akte, die es da draußen gibt. Das ist wirklich was, wo wir Wertigkeit dran haften sollten.
Corona ist noch nicht so wirklich vorbei. Die Bundeswehr könnte 100 Milliarden echt gut gebrauchen. Und Krieg ist leider immer noch Männersache. Ganz abgesehen davon, dass Krieg sowieso nie eine Lösung ist. So lassen sich die Headlines in der Tag heute zusammenfassen, am 28. April 2022. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich fürs Interesse, fürs Zuhören und schieb nochmal unsere E-Mail-Adresse hinterher. Fragen, Feedback, Anmerkungen jeder Art sind immer willkommen an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss.